Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Genesis, das Buch vom Anfang, heute mit dem 13. Vortrag beenden werden. Und der Untertitel heißt Israel in Ägypten. Wir haben gesehen, dass die Geschichten von Abraham, Isaak, Jakob und zuletzt auch Josef nicht Zufallsgeschichten sind. Sie sind nicht niedergeschrieben, um irgendeine Lebensgeschichte zu zeigen, sondern den Heilsplan Gottes aufzuzeigen mit dem Ziel, dass alle Menschen durch diesen Heilsplan, durch die Verkündiger dieses Heilsplans gesegnet werden. Denn Segen bedeutet Erlösung. Wir haben am Anfang gesehen, dass Gott durch Christus die ganze Welt schafft. Am Anfang war alles wüst und leer und dunkel und Gott sprach und es stand da. Am ersten Tag wurde das Licht geschaffen und das Licht von der Finsternis getrennt. Am zweiten Tag wurde Himmel und Erde geschaffen. Am dritten Tag wurden die Wasser getrennt von der Erde und es kamen Pflanzen hervor. Am vierten Tag wurde Sonne, Mond und Sterne geschaffen. Am fünften Tag hat Gott die Meerestiere und die Vögel gemacht. Und am sechsten Tag die Landestiere, den Menschen, Adam und Eva. Und nachdem er am siebten Tag die Schöpfung beendet, dann ruht er am Sabbat und er versiegelt seine Schöpfung durch diesen siebten Tag der Ruhe. Wir haben gesehen, was er bedeutet und zu welchem Zweck er gemacht wurde, dass jeder versteht, das heißt, dass das erste Menschenpaar versteht, dass sie abhängig sind von Gott und dass sie ohne Gott nicht leben können. Die menschliche Natur ist entscheidend zu verstehen. Gott schuf den Menschen aus Erde und gab ihm den Lebenshauch. Aus Erde entstand ein Körper und aus dem Lebenshauch ein Geist und zusammen machen sie die Seele. Das sehen wir auch in unserem Kopf, in unserem Gehirn, braucht unser Hirn Chemie, aber auch elektrischen Strom. Der elektrische Strom wird durch den Geist gemacht und zusammen mit der Hirnrinde ist das die Seele. Der Geist kann nicht denken ohne Gehirn und das Gehirn kann nicht funktionieren ohne den Geist. Sie sind immer nur zusammen funktionstüchtig. Durch die Gedanken macht der Geist dem Hirn den Stromimpuls. Er braucht aber selbst die Liebe, die geistige Information und die holt er, indem er sich mit Gott verbindet, nämlich durch Vertrauen und Glauben. Und diese Verbindung heißt Anbetung. Sie ist der Beginn jeglicher Funktion im Menschen. Weil der Geist den Körper steuert, kann der Mensch nicht, ohne dass er sich an einen anderen Geist bindet. Und Adam und Eva haben das automatisch an Gott getan. Genauso auch alle anderen Geister, die Gott geschaffen hat. Welche sind nun die Grundeigenschaften eines Geistes? Sie sind anders wie die eines Körpers. Nämlich, der Geist ist ein geschlossenes System. Er kann von außen nicht gesteuert werden. Er kann sich nur selbst von innen steuern. Und er ist nie fähig zur Passivität. Er kann also nicht sagen, ich öffne meine Tür und jemand anders macht das. Nein, ein Geist ist immer aktiv, nie passiv. Und er steuert sich immer selbst. Das heißt, Gott hat ihn in seinem Bilde gemacht, dass niemand ihn von außen steuern kann. Deshalb gibt es keine Macht eines Geistes über einen anderen Geist, es sei denn, dass der Geist auf einen anderen Geist hört. Weil jeder Geist steuert sich von innen. Somit kann kein Mensch über den Geist eines anderen Menschen bestimmen. Jeder Geist bestimmt über sich selbst. So war auch Luzifer, der erste geschaffene Engel. Er hatte eine klare Identität. Die Identität ist die, die den Geist ausmacht, nämlich die ihm sagt, wer er ist. Und Luzifer war ein Geschöpf Gottes. Er wurde so gemacht, dass er sich nur von innen steuern kann und versorgen kann. Aber seine Bedürfnisse sind außerhalb von ihm. Auch er hatte keine andere Wahl, außer aus Gott sein Bedürfnis zu holen. Die Information holt er durch Glauben und die Bindung entsteht durch Vertrauen. Und in dieser Bindung und in diesem Aufnahmen des Wortes Gottes ist das Gesetz der Abhängigkeit gegeben, was jedes Geschöpf ausübt und ohne Abhängigkeit kann kein Geschöpf sein. Nachdem jetzt die Aufnahme der Kraft durch das Wort Gottes geschehen ist, übt der Wille jetzt diese Kraft aus, indem man den Zweck erfüllt, wozu man geschaffen wurde. Luzifer beginnt in sich selbst einen Gedankenprozess, in dem er denkt, er könnte Gott sein. Und dieser Gedankenprozess ist in ihm selbst. Gott hat keinen Zugang, diesen Gedankenprozess zu stoppen, weil der Geist ist ein geschlossenes System. Er kann nur von außen an den Verstand des Luzifers anklopfen und sagen, schau, du kannst nie aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden, so wie auch ein Schöpfer kein Geschöpf werden kann. Das ist ausgeschlossen, das geht nie und kann nie sein. Aber Luzifer verfängt sich weiter in seinen Gedanken, bis er endgültig zum Schluss kommt, dass er ein Gott ist und sich gegen jeglichen Verstand wendet und gegen Gott rebelliert. Das ist etwas, was man nicht erklären kann. Er bricht das unveränderbare Gesetz Gottes. Er trennt sich sozusagen von Gott, bindet sich aber dann an andere Engel. Und das, was in ihm passiert ist, ist das Geheimnis des Irrtums oder das Geheimnis der Sünde. Gott hätte ja ihn jetzt vernichten können, auch mit den Engeln, die ihm nachgefolgt sind. Aber da das Ganze im Geist drin war und man nicht sehen konnte, wohin die Ideen führten, die Luzifer hatte, hat Gott sie am Leben erhalten und erhält sie bis heute am Leben, damit er demonstriert, was passiert, wenn jemand denkt, er könnte etwas für sich selbst tun. So, da die Dinge im Geist verborgen sind, kann man nur sehen, was in einem Geist ist, wenn es sich offenbart durch Tun. Deshalb hat Gott ihn erhalten. Auch als er den Menschen schuf, gab es Luzifer schon. Der Mensch wurde genauso geschaffen mit seinem Geist als Geschöpf Gottes. Er kann sich nur selbst steuern und versorgen. Sein Bedürfnis nach Liebe liegt jedoch in Gott und es findet sich im Worte Gottes. Adam und Eva haben automatisch diesem Wort geglaubt und haben sich durch Vertrauen an Gott gebunden und das Gesetz erfüllt. Sie haben daran nicht einmal gedacht, weil diese Prozesse des Glaubens und Vertrauens Prozesse sind, da sie keine Wahl haben, da wir keine Wahl haben, unabhängig zu sein, sind es eingebaute Prozesse, die automatisch stattfinden. Als Adam seine Augen öffnet, sieht er Gott, sein Geist bindet sich an Gott und durch den Glauben nimmt er die Worte Gottes auf und fängt an, den Zweck, weshalb er geschaffen wurde, zu erfüllen. Die Liebe ist das erste Bedürfnis und es findet sich im Worte Gottes. Nun hat Gott klar gemacht, dass es keine Alternative zu ihm gibt, dass an dem Tag, wenn er von dem Baum isst, den Gott hingestellt hat, um zu zeigen, dass es keine Alternative gibt, dann wird er sterben. Aber jetzt kommt Luzifer und spricht zu Eva und sagt, ihr werdet nicht sterben. Euer Bedürfnis nach Leben wird durch das Essen von dieser Frucht nicht aufgehoben. Ihr werdet weiterleben, ja, ihr werdet noch sogar besser leben als zuvor. Um das zu tun, muss Eva und später auch Adam glauben, dass Gott lügt und Satan die Wahrheit sagt. Um Gott in Frage zu stellen, muss man selbst höher sein oder gleich sein wie Gott. So jetzt auch die Menschen, Adam und Eva, tun Gott in Frage stellen. Dadurch erheben sie sich in sich selbst auf eine Ebene und dadurch tun sie Gott natürlich auf die Seite. Sie wissen es ja jetzt besser, wie es geht, tun aber gleichzeitig Satan und Menschen dahin, weil sie können ihre Funktionen nicht verändern. Sie müssen ständig glauben und vertrauen. Aber sie haben jetzt Satan geglaubt und ihm vertraut. Dadurch brechen sie das unveränderbare Gesetz und kommen in eine falsche Abhängigkeit. Und diese falsche Abhängigkeit ist der Grund aller Probleme. Die Ursache dafür ist jedoch die Selbsttäuschung. Alle Probleme des Menschen zeigen sich, dass er sich an etwas bindet, wo er nichts holen kann. Er ist völlig verwirrt und denkt, dass er in einem anderen Menschen, in einem Tier, sein Bedürfnis stillen kann, ja sogar, dass er es gestillt bekommen muss von jemandem anderen. Und wenn er gläubig wird, dann denkt er, Gott muss sein Bedürfnis stillen. So lebt der Mensch in diesem Irrtum, dass er denkt, er sei jemand, der er nicht ist. Und dies führt zur falschen Abhängigkeit. Alle Probleme des Menschen sind die falsche Abhängigkeit als Wirkung, Aber die Ursache ist, dass er denkt, er ist jemand, der er nicht sein kann. Er ist Geschöpf. Er kann also kein Schöpfer sein. Weil Geschöpf und Schöpfer sind immer zu 100% getrennt. Als der Mensch dann in Sünde fiel, offenbarte Gott den Plan, den er schon längst gemacht hatte, für den Menschen, falls er sich verführen lassen sollte, hat Gott einen Plan gemacht, ihn innerhalb von 7000 Jahren wiederherzustellen. Das heißt, in dem Moment, als Luzifer und die Engel von Gott abfielen, da alles in einem Kreislauf funktioniert, war das ganze Universum in Gefahr. In dem Moment, als Adam und Eva sich von Gott trennten, trennte sich auch diese Erde von Gott. Und jetzt will Gott das Ganze wiederherstellen, damit das Universum wieder im Gesetz funktioniert und alles klar ist. Er hat sich dafür 7000 Jahre vorgenommen. Er hat 6000 Jahre dafür zur Offenbarung des Bösen im Gegensatz zur Liebe Gottes gesetzt. An deren Ende sind wir nun angekommen und es folgen dann die 1000 Jahre zur Offenbarung des Gerichts über das Böse. Das sind so die groben Eckdaten des Heilsplanes Gottes. Er will, dass jeder im Universum weiß, was im Herzen von Luzifer entstanden ist, was im Herzen von den Menschen entstanden ist, als sie sich selbst täuschten, als sie dachten, sie könnten Gott sein. Und das kann er nur an den Werken, die sie tun, offenbaren. Und hat dafür 6000 Jahre zur Seite gelegt, damit das Böse sich offenbart. Und 1000 Jahre, um es zu richten. Das Erbgesetz sagt ganz deutlich, aus einem Leben kommen alle Menschen. Adam wurde geschaffen, damit er der Vater sei, aus dem jedes menschliche Leben auf dieser Erde kommt. Aus ihm schafft Gott die Eva. Die Eva ist kein Klon von Adam. Sie ist nicht 100% Adam, aber sie ist 100% von Adam. Das ist so wie die Kinder sind 50% vom Vater und 50% von der Mutter. Aber die 50%, die jeder Elternteil weitergibt, ist nicht 100% von dem, was sie sind. Es ist nur ein Teil, der weitergegeben wird. So wurde die Eva aus Adam geschaffen, aber sie ist nicht zu 100% Adam. Aber sie besteht zu 100% aus dem Geist und aus dem Körper Adams. Sie waren beide in der Wahrheit. Sie haben sich an Gott automatisch gebunden, bis sie sich selbst täuschen und sich an Satan binden, sich von Gott trennen. Und das geschah durch die Selbsttäuschung. In dem Moment, wo sie das tun, erfüllt sich das Wort Gottes, als er gesagt hatte, an dem Tag, an dem ihr essen werdet, werdet ihr sterben. Adams Leben ist jetzt tot. Es ist nicht ein Leben, das erweckt werden kann zum Leben. Es ist ein totes Leben. Es kann nicht mehr erweckt werden. Und die Gnade verschiebt nur das endgültige Gericht um 7000 Jahre, um eine Möglichkeit zu geben, aus diesem toten Leben herauszukommen. Aber das Leben selbst ist tot und wird im sogenannten zweiten Tod in Offenbarung 20 dann vollzogen. So dieser Tod, den Adam und Eva stirbt, ist der zweite Tod, der endgültige Tod. Aus diesem Leben kann man nichts mehr machen. Es ist endgültig kaputt. Und das verstehen die meisten Menschen nicht. Sie denken, aus diesem Leben gäbe es eine Chance, etwas draus zu machen. Nein, aus diesem Leben kann man nichts mehr machen. Es ist allein Gottes Gnade, wie wir sehen werden, die uns eine Möglichkeit gibt, in ein neues Leben zu kommen. So Adam und Eva haben Kinder, sie werden alle in diesem toten Leben geboren und sie haben keine Chance, daraus zu kommen. Deshalb kommt Christus in dieses Leben hinein. Wir haben es ausführlich gesehen während dieses Quartals. Er wird gezeugt von seinem Vater. Deshalb hat er die Wahrheit in seinem Innersten und bindet sich im Vertrauen und Glauben an seinen Vater. Er übernimmt aber von seiner Mutter diesen Irrtum um ihn in sich selbst zu zerstören, weil man kann einen Geist von außen nicht steuern. Es muss von innen geschehen. Und Christus kommt, er addiert seiner Gottheit den Menschen, diesen toten Menschen, und kann durch die Verbindung, die er zu Gott hat, in sich selbst, zusammen mit seinem Vater, den Nagel, der Grund des Todes, das ist die Selbsttäuschung, zerstören. Er muss das tun, und nachdem er das getan hat, zerstört er den ganzen Menschen, weil er ist ja tot. Und durch den Tod schafft er bei der Auferstehung ein neues Leben. Das heißt, er bringt den Menschen aus dem zweiten Tod, also aus der Unmöglichkeit, nochmal etwas rauszukommen, heraus, aber erst nachdem er ihn gereinigt hat, nachdem er den Nagel, das, was ihn tötet, die Ursache wegtut, er macht aus den alten Materialien einen völlig neuen Menschen, entsprechend dem, wie er immer schafft, weil die Materialien gehen nicht kaputt, aber sie müssen sauber und rein sein, damit er sie verwenden kann, um ein völlig neues Leben zu machen. Als Jesus aufersteht von den Toten, hat er ein neues Leben geschaffen. Und in dieses neue Leben kann man hereinkommen auf einem einzigen Weg, nämlich durch den Glauben. Man hat kein Recht darauf. Es ist einfach die Verheißung, die wir immer gelesen haben bei Abraham. Es ist das, was Gott uns verheißt. Aber man kann es sich nicht erwerben. Man kann nichts dafür arbeiten. Man kann es mit nichts erkaufen. Man kann es nur annehmen, indem man es glaubt. So hat das Adam gemacht, so hat das die Eva gemacht und so tut das auch Abel. Kain tut es nicht. Warum nicht? Weil er Kain nicht erkannt hat, seine Not. Kain und Abel sind beide gleich geboren von denselben Eltern. Sie haben die angeborene Lüge von beiden vererbt. Der Abel erkennt seine Not und er sieht, dass er ein neues Leben braucht. Und das Tier, was Gott ihnen gegeben hatte, dass sie es als Opfer bringen, war ja sein Opfer. Es stellte seinen Sohn dar. Und das Fett, das man vom Tier trennte, stellte den Irrtum dar. Das, was entfernt werden muss aus dem Menschen, damit man ihn überhaupt neu schaffen kann. Und am Kreuz wird das Fett entfernt. Am Kreuz tut Christus das. Und gibt uns ein neues Leben. Und dieses neue Leben als Kind Gottes hat Abel angenommen. Er hat kein Opfer gebracht in der Realität. Er ist in das Opfer Gottes eingestiegen, weil dieses Opfer hat Gott vorbereitet für den Menschen, damit er erlöst wird. Und dadurch kommt der Abel aus dem Tod zum Leben. Er wird lebendig durch den Glauben, weil er das neue Leben, was Gott für ihn vorbereitet hat, aufnimmt. Der Kain, der bringt auch ein Opfer, aber er bringt es von sich aus. Er steigt nicht in das von Gott vorgesehene Opfer ein, das heißt, dass er es annimmt, sondern Kain gibt etwas Gott, damit er von Gott angenommen wird, so wie das alle Religionen dieser Welt tun. Wir bringen Gott etwas, denken wir, von uns selbst, damit er uns annimmt. Aber Gott beweist, dass wir aus diesem toten Leben nichts Gott bringen können. Kain ist böse, weil Gott ihn ablehnt. Aber Gott lehnt ihn ja nicht ab, weil er ist ja schon im Tod. Gott möchte ihm nur klar machen, du kannst so nicht leben. Dein Opfer ist falsch, aus deinem Leben kannst du nichts Gutes hervorbringen. Ich habe für dich ein Opfer gebracht. Es ist da, nimm es an. Der Kain nimmt es nicht an, nirgendwo in der Bibel wird uns berichtet. Deshalb bleibt er tot. Und nach den 1000 Jahren, wenn Gott aufwecken wird, den Kain und alle, die in diesem Tod geblieben sind, die schlafen, was die Bibel als ersten Tod nennt, nämlich den Schlaf, das ist kein Tod, weil er ist ja rückgängig machbar, während der wahrhaftige Tod nicht rückgängig machbar ist. So er bleibt in dem nicht rückgängig machbaren Tod und wird dann nach den 1000 Jahren gerichtet und bekommt dann den Tod, quasi die Nichtexistenz als Folge dessen, weil es kann keiner in dem Universum Gottes leben, der etwas für sich selbst tut, der denkt, er könnte etwas Gott geben, um seine Gunst dadurch zu erreichen. Sowas ist nicht möglich. Deshalb der einzige Weg, den einzigen Zugangsweg, den Gott zum Geist des Menschen hat, ist der Verstand. Gott muss uns alle überzeugen, dass etwas in uns nicht stimmt. Der Mensch muss bewusst wahrnehmen, seine innere Not, sein Todsein, sein völliges Unvermögen, aus diesem Zustand etwas zu tun. Und er muss die einzige Lösung, die Gott gemacht hat, das neue Leben Jesu, durch den Glauben annehmen. Wenn Gott ihn nicht überzeugen kann in seinem Verstand, dann ist er nicht errettbar. Das muss über eine bewusste Willensentscheidung getroffen werden, damit man die Lösung umsetzt. Um ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Bin ich bereit? Erkenne ich, dass der Anspruch auf Anerkennung Unrecht ist? Wir denken alle, wir haben ein Recht auf Anerkennung. Ja, auf die Anerkennung der Mitmenschen. Aber ich muss doch sehen, dass ich aus mir selbst nichts tun kann. Deshalb ist es Unrecht, auf Anerkennung zu pochen. Auf Dank. Viele Menschen sagen, na ja, zumindest ein Dankeschön. Das Dankeschön. Wozu soll man mir danken, wenn ich doch nur das tue, wozu ich gemacht worden bin? Der Dank gehört dem, der alles gemacht hat, dem alles gehört hat. Und dann, denn Dank ist Anbetung. Und wenn wir Gott danken, dann beten wir ihn an. Und wenn wir Menschen hofieren oder wenn wir wollen, von Menschen hofiert zu werden oder bedankt zu werden oder gelobt zu werden, dann sind wir im Irrtum. Und das muss erst im Bewusstsein, muss ich einverstanden sein, aha, das stimmt ja nicht, was ich will. Und muss einverstanden sein. Und erst wenn ich einverstanden bin, kann ich durch den Glauben zusammen mit Gott an die Arbeit gehen, damit das Herz verändert wird und ich erkenne, dass ich ein Geschöpf bin und kein Schöpfer. So, Gott bietet dem Abraham, er ist der Erste, ein neues Leben an, eine Bindung durch Vertrauen und durch die Aufnahme der Information. Er ist natürlich geboren mit der Lüge und Gott kommt zu ihm und sagt ihm, der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und damit meint er nicht den Isaak, sondern er meinte Christus. Und er bietet ihm dieses neue Leben in Christus an. Dafür muss aber der Abraham erkennen, dass er eine Not hat. Er muss sehen, dass das, wie er sich selbst sieht, nicht funktioniert. Er braucht die Neugeburt. Und indem er durch den Glauben Christus annimmt, wird er neugeboren. Und nach 13 Jahren gibt ihm Gott die Beschneidung. Als Beweis seiner Neugeburt, als Beweis, dass das, was falsch im Menschen ist, entfernt werden muss. Nun, der Abraham wird dann umgenannt in Abraham. Vorher war er Abraham. So, hier haben wir nun den Stamm Israel und seine Zweige. Wer ist Israel? Es ist Christus. Er ist der Same. Und in diesem 49. Kapitel vom Genesis haben wir das Ende sozusagen dieses ganzen Buches und dort segnet Jakob seine Söhne. Und er fängt an mit Ruben, der ist der Erstgeborene. Aber der Ruben hatte keine gute Geschichte. Deshalb verliert er seine Erstgeburt, weil er mit der Frau seines Vaters geschlafen hat. Dann hat er natürlich Nachkommen. Der Simeon und der Levi werden zusammen genannt. Weil diese zwei zeigten ihren Zorn, als sie sich rächten an dem Mann, der ihre Schwester missbraucht hatte. Und der Jakob sagt, verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist und ihr Grimm, dass er so störig ist. Ich will sie zerteilen in Jakob und zerstreuen in Israel. So, er gibt ihnen einen Segen, aber er kann mit dieser Art und Weise, wie sie vorgegangen sein, nicht zurechtkommen. Juda ist derjenige, von dem er spricht. Du bist's, dich werden deine Brüder loben, deine Hand wird deinen Feinden auf dem Halse sein, vor dir werden deines Vaters Kinder sich neigen. Juda ist ein junger Löwe, du bist hochkommen, mein Sohn, du durch große Siege. Er ist niedergekniet und hat sich gelagert wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will sich wieder ihn aufsetzen? Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und demselben werden die Völker anhangen. So hier wird dem Juda in seiner Nachkommenschaft verheißen, der Erlöser, Christus, kommt aus dem Stamme Juda. Er wird immer versinnbildet und er kommt aus dem Stamm Juda als König. Und dann geht er durch mit den anderen Söhnen. Ihr könnt das ja, hoffentlich habt ihr es alle gelesen, die Segnungen, die er gibt von allen seinen Söhnen, bis wir zum Sohn Josef kommen. Der ist wieder interessant, weil der Josef ist der Erstgeborene seiner Lieblingsfrau, nämlich der Rahel. Und bei Josef sagt er so, Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, des die Zweige emporsteigen über die Mauer. Und wie wohl ihn die Schützen erzürnen und wieder ihn kriegen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und die Arme seiner Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und dem Städtlein Israels, dem Stein Israels. Hier wird deutlich in diesen zwei Beschreibungen von Juda und von Josef, dass Jakob in prophetischer Weise spricht. Er hat Christus hier im Zentrum. Sowohl bei Juda verheißt er, dass er kommen wird, aus dem Stamm. Und hier sagt er, denn Josef wird der Mächtige und der Hirten und den Stein Israels behüten. Von deines Vaters Gott ist dir geholfen und von dem Allmächtigen bist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Tiefe, die unten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segen deines Vaters gehen stärker, denn die Segen meiner Voreltern nach Wunsch der Hohen in der Welt und sollen kommen auf das Haupt Josefs und auf die Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Das ist da eine sehr außergewöhnliche Beschreibung und zeigt, wie Gott durch den Jakob auch über Josef spricht und seine Nachkommen. Und dann kommt noch der Benjamin und damit haben wir die 12 Stämme durch. Warum sind es 12 und nicht nur 11? Wir wollen uns dem nicht verwehren zu sehen, dass die Zahl 12 in der Bibel und insgesamt in der Natur eine wesentliche Rolle spielt. Es gibt 12 Stunden am Tag und in der Nacht. Gott hat also am ersten Tag den Tag geschaffen mit den 24 Stunden, indem er sie zur Hälfte teilte, 12 und 12. Es gibt 12 Monate und 12 Sternbilder. Es gibt 12 Hirnnerven auf jeder Seite, also 24. Es gibt 12 Rippen je Seite, also 24. Es gibt 2x12 Wirbelkörper, also 24. Mit 12 Jahren geht Jesus in den Tempelbesuch. Mit 12 Jahren sollte man von der Mutter entwöhnt sein und in den Dienst Gottes treten können. Es gibt die 12 Stämme, die 12 Apostel und am Ende die 12x12.000, 144.000 Erstgeborenen. Dann finden wir im Heiligtum, im Tempel, 12 Säulen am Altar, 12 Namen der Stämme auf 12 Steinen auf dem Brustschild des Hohepriesters, 12 Schaubrote im Heiligtum, 12 silberne Schüsseln und Schalen, 12 goldene Löffel, 12 eherne Rinder auf dem Waschbecken, 24x12 Sänger, insgesamt 288. Das neue Jerusalem, unser aller Mutter, wie wir gesehen haben, hat auch die 12. Die Stadtmauer hat 12 Tore, 12 Engel mit den Namen der Kinder Israel da drauf. Es sind 12 Grundsteine, Edelsteine auf der Mauer oder die Grundsteine der Mauer haben die 12 Namen der 12 Apostel. Sie ist 12.000 Stadien Geseite und sie hat eine Höhe von 12x12 und zwar 144 Ellen. So, das ist entscheidend zu verstehen, dass die Zahl 12 überall vorkommt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt die Zahl der Kinder Israel begrenzt ist auf diese 12 Stämme, wer gehört denn zu den Stämmen dazu? Und der Apostel Paulus erklärt, dass wenn man nur geboren wird in einem dieser Stämme, heißt das nicht, dass man automatisch erlöst wird. Nein, aufgrund der Tatsache, dass jemand als ein im Stamm Juda geboren ist, bedeutet das noch nicht, dass er erlöst ist oder egal in welchem Stamm, weil man kann durch die natürliche Geburt nicht erlöst werden. Wir haben das gesehen. Die natürliche Geburt führt oder bringt den Tod. Wir sind totgeboren. Man kann nur durch die Neugeburt, das heißt durch den Glauben, in diese Stämme hineingehören. Und so gab es jetzt die natürlichen Stämme, die durch den Glauben eingetreten sind. So alle diese Stammesvater haben durch den Glauben gelebt, und die, die nicht geglaubt haben, obwohl sie in Israel geboren sind, wurden ausgebrochen. Diese Zweige können nicht erlöst werden, weil sie müssen durch den Glauben in diesen Stamm, der Christus ist, eingepfropft werden. Aber dafür hat Gott den Heiden diese Möglichkeit gegeben. Sie können alle, obwohl sie nicht geboren sind, physisch im Samen sozusagen des Abrahams, Isaak und Jakobs, wenn sie des Glaubens sind, sind sie seine Kinder. Und so pfropft Gott ein, jeden, der glaubt, in einen der Stämme. In welchem Stamm man eingepfropft wird, ist für uns nicht relevant. Es ist wichtig, dass alle Stämme sind ja alle in Christus. So ist es letztendlich unwichtig, ob ich jetzt zum Stamm Gad gehöre oder zum Stamm Juda. Alle sind sie in Christus und kommen aus Christus heraus. Und wer in Christus ist, ist erlöst. Und die Heiden müssen aber alle eingepfropft werden, weil Gott muss diese Zahl 12 festhalten. Und so hat er das gemacht. Jetzt bin auch ich in den Heiden geboren. Ich bin nicht geboren aus einem jüdischen Stamm, aber in diesem toten Leben. Gott hat auch mir die Möglichkeit gegeben, dieses alte Leben zu erkennen, es zu kreuzigen und durch den Glauben am 7. Juni 2003 in das neue Leben zu kommen. Und seitdem arbeiten wir zusammen mit Gott, dass wir durch den Glauben das alte Leben komplett abtöten und nur noch im Glauben an das neue Leben leben, nämlich an die Wahrheit, dass ich ein Kind Gottes bin und kein Gott. So, auch ich bin eingepfropft in einen dieser Stämme. Jetzt ist es auch passiert, dass wir im Neuen Testament finden, dass ein Stamm ausgebrochen ist, nämlich der Stamm Dan, wie ihr seht. Und dieser Stamm wurde ersetzt mit Manasse, der erstgeborene Sohn des Josef. So, wenn der Stammesvater also den Glauben nicht erreicht hat, nicht treu geblieben ist, dann kann er auch nicht sein Name im Himmel stehen, wenn er persönlich nicht da ist. So, das heißt, deshalb fällt der Dan weg und Manasse nimmt seine Stelle ein. Er ist der eingepfropfte Stamm. Und wir finden in der Offenbarung, dass Gott das Werk abschließen will mit 144.000, und da müssen es jeweils 12.000 sein aus den Stämmen. Und in Offenbarung 7 wird das beschrieben, aus dem Stamm Juda 12.000, aus Ruben 12.000, aus Gad 12.000, aus Ascher 12.000, aus Naphtali 12.000, aus Manasse 12.000, von Simeon 12.000, von Levi 12.000, von Issachar, von Zebulon, von Josef und von Benjamin 12.000. Das gibt insgesamt 144.000. Sie werden in der ganzen Heiligen Schrift gezeigt, unter anderem, sie sind die Erstgeborenen, oder sie werden genannt die Übrigen, sie sind die Erstlingsfrucht und sie sind die Auserwählten. Das sind die Beschreibungen in der Schrift dieser 144.000, mit denen Gott das Werk beenden wird. Wir leben am Ende der Tage, und in diesen letzten Tagen der Gnade Gottes müssen alle Menschen sich endgültig entscheiden, entweder für Gott und das neue Leben Jesu, ein ewiges Leben aufnehmen und frei werden, oder sie bleiben im toten Leben Adams und werden für immer Gefangene. Und damit sie für immer Gefangene sind, werden sie gekennzeichnet an Hand oder Stirn, weil Satan muss seine Sklaven kennzeichnen. Ich hoffe, dass wir aus dieser Geschichte der Genesis gelernt haben. Egal, wo wir lesen in der Heiligen Schrift, wir kommen immer zum selben Punkt, zum selben Ergebnis. Wir haben und sind geboren in einem toten Leben. Gott schafft ein neues. Er tut es für uns. Er tut es, um uns zu erlösen. Er braucht uns nicht. Er hat es dennoch getan und bietet immer noch jedem an, dass er es annimmt. Aber die Zeit wo jeder Mensch es noch annehmen kann und verstehen kann, läuft langsam ab. Und deshalb sollten wir alle ganz bewusst uns werden, wessen Geistes Kinder wir sind. Haben wir das neue Leben Jesu und leben nach ihm oder leben wir im toten Leben Adams? Wollen wir das tote Leben des Adams besser machen oder wollen wir es endgültig kreuzigen? Es gehört, es ist tot und es gehört in den Tod. Und wir wollen es dort hin tun und durch den Glauben das neue Leben annehmen und in der Freiheit leben. So möge Gott uns die Gnade schenken, die, die er gerufen und erwählt hat, dass wir zu den 144.000 gehören. Es sind die Auserwählten, die das Werk beenden sollen und es beenden werden. Und es ist ein Vorrecht, dass wir in dieser Zeit leben können und, wenn Gott uns erwählt hat, auch dazu gehören. Mögen wir aus diesem Studium der Genesis gesegnet und gestärkt werden, das Werk zu tun und auch im vollen Bewusstsein sein, dass die Bibel auf allen ihren Seiten immer ein Thema nur hat, die Erlösung des Menschen. Das, was Gott getan hat und uns angeboten hat. Und wir können nichts dafür tun, dass er es getan hat. Wir können es aber durch den Glauben aufnehmen und dieses Leben leben. Und das ist die große Gnade, die uns zuteil geworden ist. Mögen wir sie nicht vergeuden. Mögen wir sie festhalten. Egal was kommt, egal welche Schwierigkeiten kommen, mögen wir in der Gnade Gottes bleiben und in seiner Liebe und dieses neue Leben im Glauben für immer festhalten. Bis wir ihn sehen, dass er kommt und umgewandelt werden und dann dieses neue Leben in der Realität leben können. Was für eine Gnade, was für ein Gott, welche Schönheit wir haben durch das, dass wir es kennen können und auch leben können. So lasst uns festhalten, so wie Paulus sagt, und lernen aus der Geschichte, dass sie nicht umsonst für uns geschrieben ist, sondern reichen Segen mit sich bringt. Ich habe viel gelernt in diesem Quartal und bin so dankbar, dass all diese Geschichten so viel Sinn machen und den Erlösungsplan Gottes so wunderbar erklären. In diesem Sinne, lasst uns vorbereiten und schauen, wenn die Zeit uns noch gibt, werden wir noch weitere Studien machen. Ansonsten gehen wir vorwärts mit dem, was wir gelernt haben, um das Werk zu beenden. Amen.